Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump will in diesen Minuten seine Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran bekannt geben. Es wird erwartet, dass die USA die ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder einführen. Dies würde einem Ausstieg aus der Vereinbarung gleichkommen. Noch ist Trump nicht vors Mikrofon getreten. Gestern hatte er via Twitter angekündigt, heute seinen Beschluss zum Iran mitzuteilen. 4 Tage vor der im Abkommen festgelegten Frist. Politiker weltweit warnten vor einer Aufkündigung des Abkommens. Es war 2015 nach langwierigen Verhandlungen zustande gekommen.
Es war wie der Beginn einer neuen Zeit vor nicht mal 3 Jahren. Freude auf den Straßen Teherans, als das Atomabkommen geschlossen wurde. Hoffnung auf eine Öffnung des Landes und mehr Wohlstand. Dafür, dass der Iran nicht mehr an der Atombombe arbeitet. Doch jetzt Kommando zurück. Bei der EU in Brüssel hat man kein Verständnis für Trumps Vorgehen und sieht keinen Grund, den Vertrag zu kündigen. Das Abkommen wird umgesetzt und die Internationale Atomenergiebehörde hat bislang 10-mal bestätigt, dass sich der Iran auch an die Vorgaben hält. In dem Vertrag hatte der Iran zugesagt, seine Atomanlagen zurückzubauen und höchstens 300 Kilo angereichertes Uran zu besitzen. Das Ganze unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde. Im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben, um die Wirtschaft des 80 Millionen Einwohnerlandes zu beleben. Der Verkauf von Öl und Gas war wieder erlaubt, eingefrorene Konten im Ausland wieder zugänglich, selbst moderne Flugzeuge konnte der Iran wieder kaufen. Dass Washington dies nun in Frage stellt, könnte dazu führen, dass auch der Iran sich nicht mehr an seine Verpflichtung hält. Dieses Vorgehen erzeugt Misstrauen. Wozu ein Abkommen, wenn man es unterschreibt, sich daran hält und es dann trotzdem gebrochen wird? Es bringt ein Element der Unsicherheit in die internationale Politik und das kann nur schlecht sein. Das Schlechte, das man in Brüssel befürchtet, ist, dass es ohne den Iran-Deal schnell zu neuen Konflikten kommt. Weit weg von Washington zwar, aber direkt vor der Haustür der EU im Nahen Osten.
In Washington ist mein Kollege Stefan Niemann. Herr Niemann, hat US-Präsident Trump sich inzwischen schon geäußert?
Nein, er verspätet sich ein wenig, aber wir haben vor wenigen Minuten aus dem Kongress gehört, dass Trump es tatsächlich tun wird, dass er also aus dem Atomabkommen einseitig aussteigen will. Er will aufheben, was ja vereinbart worden war vor 3 Jahren mit dem Atomabkommen, nämlich die Aussetzung der amerikanischen Wirtschaftssanktionen. Das soll beendet werden, so hören wir aus dem Kongress. Und die Frage, welche Sanktionen jetzt wann verhängt werden gegen Teheran, ob es eventuell noch einen außenpolitischen Plan B gibt oder ob Trump eine diplomatische Hintertür offen lässt, um etwa nachzuverhandeln und nochmal härtere Bedingungen zu stellen, das wird er in den nächsten Minuten erläutern, hier vor der Presse. Die Welt wartet gespannt darauf und auch wir hier in Washington. Zunächst einmal zurück zu Linda Zervakis.
Vielen Dank, Stefan Niemann. Wir werden im Laufe der Sendung zu Ihnen zurückkommen, sobald Trump seine Entscheidung bekannt gegeben hat.
Nach mehr als 15 Monaten haben die USA wieder einen Botschafter in Berlin. Heute trat Richard Grenell seinen Posten an. Im Schloss Bellevue wurde der 51-jährige Diplomat von Bundespräsident Steinmeier mit offiziellem Zeremoniell empfangen. Grenell gilt als enger Unterstützer von Präsident Trumps Außenpolitik. Unter Präsident Bush arbeitete er für die US-Delegation bei den Vereinten Nationen.
Die erfasste Kriminalität in Deutschland ist zurückgegangen. Im vergangenen Jahr registrierten die Sicherheitsbehörden knapp 5,8 Millionen Straftaten, die niedrigste Zahl seit 25 Jahren. Dennoch gäbe es keinen Grund zur Entwarnung, sagte Bundesinnenminister Seehofer, der die Kriminalstatistik heute in Berlin vorstellte. Für Polizei und Sicherheitsbehörden bleibe viel zu tun.
Der Bundesinnenminister stellt zum ersten Mal die polizeiliche Kriminalstatistik vor. Einer, der sonst gerade bei der inneren Sicherheit um deutliche Worte nicht verlegen ist, heute in der Rolle des Zurückhaltenden. Als er mit dem Vorsitzenden der Landesinnenministerkonferenz die Statistik präsentiert, klärt er Details mit den Fachreferenten und bewertet die Zahlen folgendermaßen.
Deutschland ist sicherer geworden. Gleichwohl gibt es zur Entwarnung keinen Anlass. Es bleibt viel zu tun für alle Beteiligten von Bund und Ländern. Absolute Sicherheit, das möchte ich auch heute noch mal betonen, kann Ihnen niemand versprechen.
Etwa ein Drittel aller Fälle sind Diebstahlsdelikte. Hier hat es einen Rückgang um knapp 12% im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Darunter fallen Wohnungseinbrüche mit einem Rückgang von 23%. Auch Gewaltverbrechen sind leicht rückläufig und die Aufklärungsquote ist gestiegen. Die Aussagekraft der Kriminalstatistik insgesamt für die innere Sicherheit ist laut Gewerkschaft der Polizei nur relativ. Außerdem habe man trotz neu geschaffener Stellen viel zu wenig Personal für die Ermittlungen.
Es geht einmal um den Bereich organisierte Kriminalität. Da müssen wir mehr Menschen einsetzen, obwohl die in der Statistik so gut wie gar nicht auffallen. Bei fast 6 Millionen Straftaten fällt die Anzahl der wenigen organisierten Kriminalitätsdelikte gar nicht zu Buche. Aber sie sind natürlich gesellschaftsschädigend.
Einen leichten Anstieg gibt es bei antisemitischen Straftaten um 2,5% gegenüber dem Vorjahr. Seehofer betont, fast 95% der Taten seien rechtsmotiviert. Er plädiert für mehr Aufklärungsarbeit an Schulen.
Im Dieselabgasskandal weitet die Staatsanwaltschaft München ihre Ermittlungen gegen Audi aus. Es geht um den Verdacht von Manipulationen an Motoren der Baureihe A6 und A7. Wie der Autobauer mitteilte, hat Audi die weiteren Auffälligkeiten bei internen Prüfungen festgestellt und die Auslieferung in den Handel gestoppt. Laut Kraftfahrtbundesamt sind in Deutschland rund 33.000 Fahrzeuge betroffen. Das Bundesamt leitete eine amtliche Anhörung zu dem Fall ein. Die Fraktionsspitzen der Großen Koalition haben zum Abschluss ihrer Klausurtagung den Willen zur Zusammenarbeit betont. Neben den inhaltlichen Themen Wohnen, Digitalisierung und Migration war es gestern auf der Zugspitze und heute im oberbayerischen Murnau auch um die künftige Kooperation im Berliner Alltag gegangen. Die Fraktionschefs Nahles und Kauder sowie CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonten dabei den politischen Gestaltungsanspruch der Fraktionen gegenüber der Regierung.
Bei allen Gefechten, die es in der Koalition so gibt, hier kommen Andrea Nahles und Alexander Dobrindt gut miteinander klar. Geschafft haben das selbstlernende Roboter. Digitaler Fortschritt zum Anfassen und Begreifen. Die Fraktionsspitzen wirken motiviert und betonen die Chancen der künstlichen Intelligenz.
Ich muss sagen, dass ich beeindruckt war, wie optimistisch hier auch aus der Perspektive der Arbeitsplätze für Deutschland geredet wurde von den Wissenschaftlern, die sagen, wir haben hier die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu erhalten, wir haben die Möglichkeit, neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Mit dem Besuch des jordanischen Außenministers kommt das intern schwierige Flüchtlingsthema doch zur Sprache. Jordanien hat 1,3 Millionen Syrer aufgenommen. Hier werde Deutschland weiter finanziell helfen.
Jordanien schätzen wir als das Land, das über eine hohe analytische Kompetenz in der Region im Mittleren Osten verfügt und mit dem wir sehr eng verbunden sind, auch in der Unterstützung bei der Betreuung von Flüchtlingen. Die Bundeskanzlerin wird noch vor dem Sommer Jordanien besuchen.
Für die Regierungsarbeit in Berlin haben sich Union und SPD vorgenommen, lösungsorientiert zu arbeiten, ganz wie es heißt, im Geist von Murnau. Die Klausur hatte ein Ziel, zu demonstrieren, dass man gemeinsam etwas bewegen kann. Dafür wurde das meiste im Vorfeld abgestimmt, heiße Eisen wurden ganz bewusst ausgeklammert. Früher oder später, das wissen die Fraktionen, wird die eigene Profilierung aber wieder für Unruhe sorgen.
Das von der Schließung bedrohte Siemenswerk im sächsischen Görlitz bleibt nun doch bestehen. Es soll zur weltweiten Zentrale für das Industriedampfturbinengeschäft ausgebaut werden, teilte das Unternehmen mit. Alle 700 Arbeitsplätze könnten aber nicht erhalten bleiben. Der Konzern verständigte sich mit Arbeitnehmervertretern auf weitere Eckpunkte beim Umbau der Kraftwerkssparte. So soll der Standort Offenbach aufgegeben werden. Für Leipzig wird ein Käufer gesucht. In Erfurt hat der Deutsche Ärztetag begonnen. Auf ihrer Jahrestagung diskutieren 250 Mediziner umstrittene Themen wie etwa die Ausweitung der Sprechzeiten für Kassenpatienten oder das Werbeverbot für Abtreibungen. Zur Abstimmung steht eine Öffnung der Berufsordnung für Online- und Videosprechstunden der sogenannten Telemedizin. Gesundheitsminister Spahn ermunterte die Ärzteschaft zu einem gemeinsamen Konzept. Armenien hat einen neuen Regierungschef. Im zweiten Anlauf stimmte das Parlament in Erevan für den oppositionellen Pashinyan. Er hatte zuvor die wochenlangen Proteste in der Kaukasusrepublik angeführt. Die Demonstrationen richteten sich gegen den mittlerweile zurückgetretenen Staatschef Sargasyan und dessen republikanische Partei. Pashinyan kündigte an, vor allem gegen Korruption vorzugehen und sich für ein Ende der politischen Verfolgung einzusetzen.
Etwa 100.000 Anhänger verfolgen begeistert den zweiten Versuch Pashinyans, vom Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden, und sind wütend über die Vorwürfe der republikanischen Abgeordneten. Die Protestbewegung habe Hass gesät und das Land gespalten. Und dann ein Jubelschrei. 13 Abgeordnete der Republikaner haben für Pashinyan gestimmt. Er ist gewählt. Jetzt ist die Revolution komplett und die Menschen haben zusammen die Republikaner gezwungen, den neuen Regierungschef zu wählen. Die Opposition ist jetzt die Regierung. Pashinyan verspricht die Freilassung politischer Gefangener, ein Ende der Schattenwirtschaft, vor allem aber faire Wahlen. Der erste und wichtigste Schritt ist ein besseres Wahlsystem und wir werden mit Sicherheit darauf hinarbeiten. Nicht um seine Person gehe es ihm, so Pashinyan, sondern darum, dass das Volk in einer demokratischen Wahl über seine Regierung entscheiden könne.
Trotz des lauten Jubels, die wahre Arbeit liegt noch vor uns, sagen selbst Unterstützer Pashinyans. Und in der Tat, er muss im Parlament jetzt gegen eine republikanische Mehrheit regieren und er muss auch Kompromisse machen. Es werde weder wirtschaftliche noch politische Racheaktionen gegen die Republikaner oder die verbündeten Oligarchen geben, betonte er heute wieder im Parlament. Genau das aber erwarten viele seiner Anhänger und sind entsprechend enttäuscht. Die ersten Stimmen mehren sich. Dem Sieger Pashinyan steht noch ein langer, schwieriger Weg bevor.
Im südfranzösischen Cannes sind am Abend die internationalen Filmfestspiele eröffnet worden. Bis zum 20. Mai werden im Wettbewerb um die Goldene Palme 21 Beiträge gezeigt. Premierenfilm ist der Psychothriller Everybody Knows des iranischen Oscar-Preisträgers Asghar Farhadi. Nach dem Skandal um den Hollywood-Produzenten Weinstein gibt es beim Filmfest erstmals eine Telefon-Hotline, bei der sich Opfer sexueller Übergriffe melden können.
Licht an für die 71. Filmfestspiele in Cannes. Auf dem roten Teppich am Abend, Defilé der Stars. Me Too, die Missbrauchsdebatte steht hier bislang nicht im Vordergrund, wohl aber die Frage, welche Rolle Frauen im Filmgeschäft spielen. Cate Blanchett, die diesjährige Chefin der überwiegend weiblichen Jury. Es gibt mehrere Frauen im Wettbewerb, aber nicht, weil sie Frauen sind, sondern wegen der Qualität ihrer Werke. Der Eröffnungsfilm Everybody Knows mit Starbesetzung Penelope Cruz und Ehemann Javier Bardem spielt in einem spanischen Dorf und verspricht ein dramatisches und spannungsvolles Familiendrama. Auf dem roten Teppich herrscht dieses Jahr übrigens eigentlich striktes Selfie-Verbot. Zu albern fand die Festivalleitung. Und auch der Streamingdienst Netflix hat dieses Jahr keinen Auftritt hier. Der Grund: Streit mit der Festspielleitung, unter anderem wegen der Ausstrahlungsrechte. Deutsche Filme sucht man übrigens vergebens dieses Jahr im Festivalprogramm. Wenn, laufen sie außerhalb des Wettbewerbs, wie Wim Wenders mit seinem opulenten Dokumentarfilm über Papst Franziskus.
Und wir kommen noch einmal zurück zum Atomabkommen mit dem Iran. In Washington hat sich soeben US-Präsident Trump dazu geäußert. Stefan Niemann live in Washington. Was hat Trump gesagt?
Ja, er ist vor einer Minute vor die Kameras getreten, etwas verspätet. Und er beginnt mit einem flammenden Plädoyer der iranischen Führung in Teheran nicht zu trauen. Dieses Land würde Terrorismus unterstützen in der Region. Also es klingt alles so, als liefere er die Begründung für die angedrohte Entscheidung, also für den Ausstieg aus dem Atomabkommen. Er begründet das eben nochmal damit. Und wir haben vorhin bei CNN schon gehört, die den Redeentwurf gesehen haben, offenbar, dass er es auch damit begründet, dass der Iran heimlich weiter an einer Atomwaffe baue. Diese Einschätzung wird von niemandem geteilt unter den Unterzeichnerstaaten dieses Abkommens. Vielleicht noch von Benjamin Netanyahu. Aber es sieht so aus, dass Trump eindeutig die Weichen auf Ausstieg stellt und jetzt erklärt, wann und wie er es genau umsetzen wird. Und damit nochmal zurück zu Linda Zervakis.
Vielen Dank, Stefan Niemann in Washington. Und damit zu Natalie Amiri in Teheran. Frau Amiri, gibt es bereits erste Reaktionen?
Es gab vor wenigen Minuten nur die Ankündigung, dass Präsident Rouhani sich noch heute Abend dazu äußern wird. Die Optionen, die in den letzten Tagen auf dem Tisch lagen, war entweder, wenn Amerika wirklich aussteigen sollte, steigt der Iran auch aus. Sie haben angedroht, auf 20% Uran innerhalb von 48 Stunden anreichern zu können und aus dem NPT-Vertrag, aus dem Atomwaffensperrvertrag auszusteigen. Oder die Iraner bleiben drin und setzen auf die Europäer. Und da hatte Rouhani gerade gestern den Ball Richtung Europa zugespielt. Denn Europa muss den Schaden dann ausgleichen, den Amerika angerichtet hat. Denn die letzten Monate hat Amerikas Politik gegenüber dem Iran für starke Verunsicherung gesorgt. Alle Investitionen, die geplant waren im Iran, wurden verschoben. Und so hat der Iran de facto wenig aus diesem Atomabkommen an Vorteil herausziehen können. Das ist der Stand der Dinge. Und damit zurück zu Linda Zavarkis.
Vielen Dank, Nathalie Amiri. Weitere Hintergründe zur Iran-Politik des US-Präsidenten finden Sie auf tagesschau.de. Dort halten wir Sie auch über die weltweiten Reaktionen auf dem Laufenden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 9. Mai.
Morgen wird der Hochdruckeinfluss schwächer und die Luft feuchter. Gewitter entwickeln sich häufiger und am Donnerstag können sie zum Teil unwetterartig werden. Im Süden sind zu Beginn der Nacht noch einzelne Schauer möglich, sonst ist es überwiegend klar. Morgen scheint zunächst vielerorts die Sonne, dann tauchen regional Wolken auf, die örtlich Schauer und Gewitter bringen. Die können zum Teil auch kräftig sein. Im Ruhrgebiet heute Nacht milde 16, an den Alpen recht frische 6 Grad. Dort sowie an der Ostsee morgen unter 20, am Niederrhein dagegen fast 30 Grad. Am Donnerstag wechselhaft, im Osten zunächst noch freundlich, aber vor allem dort können sich später zum Teil unwetterartige Gewitter entwickeln. Freitag und Samstag dann wieder freundlicher, örtliche Schauer oder Gewitter sind aber dennoch unterwegs.
Um 22.20 Uhr sehen Sie Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen und Analysen und Reaktionen zu Trumps Entscheidung zum Iran-Abkommen. Dazu ein Gespräch mit Außenminister Heiko Maas. Außerdem aufatmen in Sachsen, wie das Siemens-Werk in Görlitz gerettet werden soll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.